weiter die Geschichte. Das ist mein Thema. Gott bleibt nicht stehen, Jesus bleibt nicht stehen. Als Johannes der Täufer am Jordan tauft und Jesus tauft, dann tauft er Jesus und sagt, der nach ihm kommt, ist also nach dem Johannes dem Täufer kommt, der wird mit Geist und Feuer taufen. Und dann sagt der Herr Jesus später, es ist gut, dass ich weggehe. Wenn ich nicht weggehe, dann kann der Heilige Geist nicht kommen. Also die Gottheit und die ganze Offenbarungsgeschichte steigert sich. Und über diese göttliche Steigerung in unserem Leben möchte ich auch heute Abend sprechen. Weißt, Gott hat etwas angefangen und es muss größer, 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 größten werden, um alle größten, um kräftigsten und mächtigsten. So, das ist der Wille Gottes. Gott schreibt Heilsgeschichte, Gott schreibt Weltgeschichte, Gott schreibt für jeden Einzelnen seine Lebensgeschichte. Seine Lebensgeschichte ist nicht nur ein Punkt. Nein, es fängt an und dann ist ein Strich. Und dann geht es bis in die Ewigkeit, in die Unendlichkeit. So, Gott selbst macht Geschichte, veranlasst Dinge, fügt und lässt Dinge gewähren und geschehen und er bleibt immer der Herr. So, wenn ich die Geschichte Israels angucke, weißt du, zuerst hatte Abraham eine Begegnung mit Gott gehabt und dann hat Jakob eine Begegnung mit Gott gehabt und dann der Isaak und so plötzlich heißt es, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und die Offenbarung Gottes ist total anders gewesen beim Abraham und die Offenbarung Gottes ist beim Isaak anders gewesen und beim Jakob noch anders. Und dann geht es weiter. Moses, Josua, die Sache Gottes geht weiter, die bleibt nicht stehen. Wir gehen von Erkenntnis zu Erkenntnis, von Erfahrung zu Erfahrung. Ganz schnell, kurz lade ich noch ein für morgen. Morgen geht es um die Demonstration des Geistes und der Kraft. Also Gott soll demonstrieren, Gott soll sich präsentieren, Gott soll sich zeigen. Das wird unser Thema sein. Und Gott will sich manifestieren. Wie manifestiert sich Gott in unserem Leben? Wir denken also, solange kein Toter aufersteht, hat Gott nichts getan. Nein, Gott weckt nicht nur die Toten auf, sondern Gott erweckt unser Herz, vergibt uns unsere Sünden, heilt unsere Gebrechen. Das sind alles Manifestationen Gottes. Die Kraft Gottes demonstriert sich. Und weißt du, wo die Kraft Gottes sich am meisten demonstriert? Wenn ich vergeben kann. Wenn ich tragen kann. Wenn ich glauben kann. Also Gott zeigt sich in kleinen Dingen. In unserer Schwachheit ist er mächtig. Und das wird meine Botschaft sein, morgen kurz. Nur als Einstieg, nur dass du weißt, um was wir hier reden. Dann am Mittwoch, so Gott will und wir leben. Gott offenbart sich schrittweise, Fortsetzung von dem, was ich heute rede, schrittweise, auch in unserem persönlichen Leben. Wir erkennen eine Sache und zu dieser einen Sache kommt eine zweite Sache, eine dritte Sache, eine vierte Sache. Und so plötzlich sind wir im Endlos, schrittweise. Dann lade ich noch ganz herzlich ein für Montag und Dienstag, den 11. und 12. August, jeweils 19 Uhr. Wir werden Elisabeth Syre hier haben. Sie ist Holländerin in Afrika, Südafrika und sie hat einen ganz besonderen Segnungsdienst, prophetischen Dienst und ich freue mich, dass sie da sein wird und uns mitteilen wird, so was Gott in ihrem Leben getan hat, was Gott in ihrem Leben tun konnte. Und sie war eine Zeit lang eine Mitarbeiterin von Corrie ten Boom und sie begleitet uns weiter als junge Frau und ja, als Holländerin aus der gleichen Stadt kommt sie auch. Sie hat viel von der Corrie gelernt. Von Corrie ten Boom. Ist eine ganz gesegnete Frau, war im KZ und hat dann auch Bücher geschrieben und vor allem den Film Die Zuflucht. Viele haben diesen Film gesehen, was sie durchgemacht hat und dergleichen, wie Gott führt. Ganz besonders über die Führung Gottes. Und Gott führt jeden individuell. Die Betsy, die ist im KZ gestorben und weißt du, sie hat einen Traum gehabt, die Betsy. Und die Betsy träumte, du Corrie, wir werden beide bald frei sein. Wir werden bald frei sein. Und Betsy ist gestorben und Corrie ten Boom wurde kurz drauf entlassen. Verstehst du? So wird Gott. Wir müssen Gottes Wege verstehen. Seine Arbeit ist sehr geheimnisvoll. So, Gott schreibt Geschichte. Auch deine Lebensgeschichte wird ganz neu geschrieben. Wir haben gestern das Thema gehabt, Gott macht aus allem das Beste. Also durch die Tagesereignisse, durch die Tagespolitik arbeitet Gott. Gott hat alles unter Kontrolle nach wie vor, da gibt es keine Diskussion. Auch wenn wir manchmal denken, es gerät alles so aus Rand und Band. Nein, Gott hat alles unter Kontrolle, er sitzt immer noch auf dem Thron. Er ist immer noch unser Vater. Halleluja, und das ist das Schöne. Gott ist immer noch mein Vater. Gott steuert die Kriege, Gott steuert die Menschenherzen. Und in meiner Bibel heißt es, er steuert die Menschenherzen wie Wasserbäche. Weißt, das läuft einfach. So arbeitet Gott. Der Herr ist, unser Gott ist der Herr der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Und das Erstaunliche und Schöne dabei ist zu wissen, er wirkt im Verborgenen. Keiner sieht es, keiner merkt es. Er wirkt im Hintergrund und es ist passiert. Und du fragst dich, Mensch, wie geschieht das? Wie kommt das? Oder ist das, bin ich verhext? Dass Dinge plötzlich in meinem Leben passieren, die ich gar nicht gesucht habe oder mir gewünscht hätte, aber gar nicht für wahr gehalten. So. Gott schreibt auf krumme Zeilen, hat jemand einmal gesagt, gerade. Verstehst du, gerade, er schreibt gerade, egal, das sieht so durcheinander manchmal aus, aber da ist eine Linie. In dem Ganzen, was in deinem und meinem und unserem Leben geschieht, ist immer eine Linie. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Deshalb nicht wir bauen die Gemeinde, nicht der Matthäus baut die Gemeinde, nicht du baust die Gemeinde, nicht irgendjemand baut die Gemeinde. Der Herr baut die Gemeinde. Der Herr ist der Arbeiter hier, der sich die Ärmel hochkrempelt und sagt, ich mache das, ich erledige das. Der Herr tut zur Gemeinde hinzu und der Herr nimmt auch von der Gemeinde wieder weg, wenn es sein muss. Der Herr bestimmt die Richtung der Gemeinde und den Weg, wie die Gemeinde geht. So, mir geht es, dass auch die Erkenntnis, die Offenbarung Gottes fortschreitend ist. Denn bis in den Tagen Jesu gab es keine Gemeinde. Da gab es die Jünger, so die Jesus rausgesucht hat. Da gab es 70 Jünger, da gab es 12 Jünger. Jesus muss auch mehr Jünger gehabt als 70 und 12. So gab es eine ganze große Schar. Denn wir sehen ja, 5000 sind einmal dabei, als er hier irgendwo predigt. Und Jesus wacht über seine Gemeinde und er sagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Du brauchst um die Gemeinde Jesu keine Angst haben. Du musst um dich selber Angst haben, dass du durchkommst, dass du das schaffst. Aber Jesus wacht über seine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwältigen. Gott geht neue Wege, auch im Evangelium. Stell dir mal vor, wir hätten nur das Evangelium, die vier Evangelien und nicht die Apostelbriefe. Und nicht die Offenbarung des Johannes. Du siehst, er steigert sich. Die Sache Gottes steigert sich und muss sich steigern. Wenn die Sache Gottes sich in unserem Leben nicht steigert, ist etwas faul bei uns. Wir fangen klein als Babys an und wir wachsen und wachsen und plötzlich sind wir so stramme Burschen, prächtige Kerle. So, Gott arbeitet, geht neue Wege, führt seine Kinder neue Wege, ungewöhnliche Wege. Nicht das, was gestern gut war, muss heute gut sein oder übermorgen. Deshalb, wir müssen erlöst werden, auch von der Tradition. Das ist, so war das immer schon, hat der Großvater schon so gemacht. Nein, Gott macht was Neues und arbeitet was Neues. Und heute möchte ich ganz besonders das Leben des Apostel Paulus betrachten. Also da hat der Herr schon einen Fang gemacht mit dem Paulus. Verstehst du? Eins der Verfolger der Gemeinde Jesu, ein Antichrist, wie es im Buch steht, also hetzt gegen Jesus und dass sogar Jesus selber ihm in den Weg treten muss. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und dann wird er der größte Missionar aller Zeiten. Jesus offenbart sich selbst ihm auf dem Höhepunkt seiner Karriere, als er schnaufend und schnaubend und drohend nach Damaskus, Koffer voll mit Verhaftungsbefehlen geht, da begegnet der Herr ihm. Und das ist auch das Zeichen, wie Israel sich bekehrt. Du kannst die Juden nicht bekehren, du kannst Israel nicht bekehren. So wie Gott den Saul von Tarsus bekehrt hat, so wird sich der Jude bekehren, nicht anders. Die sind verstockt und bleiben verstockt. Und das ist wer Gott ist, also er selber begegnet ihnen, er selber tritt in den Weg, auch den Moslems. Wir müssen da gütig und barmherzig sein, auch diesen Menschen. Da kannst du reden, den Mund Franzis sprechen, die werden sich nicht bekehren. Der Herr, weißt du, bei Moslems, die träumen immer gerne so, weißt du, Mohammed war ihr Prophet und der hat auch so fabulisiert und fantasiert und Träume gehabt und Gott redet zu den Moslems durch Träume. Ich werde es nie vergessen, ich bin tief im Usbekistan irgendwo und da kommen, mache ich Altarruf, da stehen 13, 14 Usbeken, das sind alles Moslems, stehen vor mir. Denke, jetzt, wenn ich denen jetzt anfange zu erklären, den Heilsweg, wer Jesus ist und, dass Jesus größer ist als Mohammed, und da verliere ich meine Zeit. Habe ich gesagt, ich bete für euch und der Herr wird euch selber begegnen. Gott segne euch und der Herr sei mit euch. Und die gehen dann nach Hause. Morgen schon in aller Frühe, glaube ich, 5, 6 Uhr, steht jemand an der Tür. Ist der Pastor noch da? Also ja, einer der Usbeken kam. Ist der Pastor noch da? Heute Nacht, ich konnte nicht schlafen. Heute Nacht habe ich ganz merkwürdigen Traum gehabt. Heute Nacht Da saß ich, hinten irgendwo in irgendeiner Veranstaltung, und dann vorne war ein weißer Mann und hat das Schwert genommen und mir auf die Stirn gelegt. Und was soll das? Was soll ich machen? Habe ich gesagt, du musst dich bekehren. Jetzt sitzt du auf die Knie und wir beten jetzt. Im Bezerma habe ich dann ihn zum Heiland führen dürfen. Verstehst du? Morgens sind alle früh. Kurze Zeit später kommt der Nächste. Ich habe geträumt. Wieder was anderes. Weißt du, Gott redet durch Träume. Gott bekehrt die Menschen durch Träume. Du musst nur kräftig beten. Und das macht der liebe Gott. Verstehst du? Er ist der Geschichte macht. Er ist der Menschen ruft. Er sagt, kommt her, ihr Mühseligen und Beladenen. Moslems und Juden wird Jesus bekehren. Und die Deutschen auch. Und die Deutschen auch. Die werden auch bekehrt. Weißt du, ich kann predigen und predigen und predigen, da passiert nichts. Aber der Heilige Geist ist es. Wir bezeugen und der Heilige Geist überzeugt. So. Gott erreicht immer, was er erreichen möchte. Auch beim Saul von Tarsus sehen wir hier. Wir müssen immer nur wissen, was der Wille Gottes ist. Und dann, wir werden schon dahin kommen, wenn jemand ehrlich meint und Gott lässt dem Aufrichtigen gelingen. Dieser Bursche Saul von Tarsus war ein ehrlicher Mann. Der wollte, aber in eine falsche Richtung war er geleitet. Auf dem Irrweg. So, und Gott sucht sich dann selbst seine Leute, seine Mitarbeiter aus. Jetzt geht auch nicht nur, dass du bekehrt bist, sondern du sollst im Reich Gottes wachsen. Du sollst eine Aufgabe im Reich Gottes übernehmen, welche auch immer ist. Weißt du, du musst nicht immer vorne stehen und predigen. Du kannst ganz andere Aufgaben tun im Stillen. Verstehst du, du kannst Leute beraten, du kannst für Leute beten, du kannst Leute ermutigen, du kannst Leute unter die Arme greifen, du kannst Leuten helfen. Verstehst du, so viele Dienste gibt es. Da muss nicht immer predigen. Unser Leben predigt. Unser Leben predigt. So, Paulus wird rausgesucht. Du, da. Er ist wie ein auserwähltes Werkzeug. Und er wird zu Königen gehen, zum Volk Israel gehen, zu den Heiden gehen. Warum hat er sich gerade den Paulus ausgesucht? Vielleicht fragst du, warum nicht jemand anders, den Petrus? Der Petrus war ein einfacher Fischer, ungelehrte Leute. Aber Paulus hat studiert. Also ich will nicht sagen, dass Studium wichtig ist, aber Gott bildet seine Leute aus. Ich denke, Moses war in der Weisheit Ägyptens unterwiesen. Moses hat so viel Bildung gehabt. Und Gott konnte ihn gebrauchen als Führer in seinem Volk. Und auch Paulus. Paulus hat eine ganz tolle Bildung gehabt. Und zu den Füßen von Gamaliel, einer der größten Professoren damals in Israel, bei den Juden. Und bei Paulus ist eines, warum Gott ihn ausgesucht ist, er hat ehrlich gemeint und er ging immer aufs Ganze. Alles oder nichts. Das war das Geheimnis von Paulus. Alles oder nichts. Er war ein ganzer Jude, ein ganzer Ketzer, ein ganzer Verfolger, ein ganzer Antichrist. Verstehst? Und jetzt wird er ein ganzer Christ. Und das ist, was Gott sucht. Gott sucht ganze Menschen, die eine ganze Sache machen. Auch wenn sie in eine falsche Richtung gehen. Also ihm sind Kommunisten, überzeugte Kommunisten und Atheisten viel lieber als so larifare Leute da bei uns. So Namenschristen, so, ja, so komme ich heute nicht, komme ich morgen. Gott wusste, er wird auch bei der Christianisierung eine ganze Sache machen. Diese Christenmission, die wird er vorantreiben, der wird vor nichts zurückschrecken. Und solche Leute braucht das Reich Gottes, bei denen Gott an erster Stelle steht. So wie im Judentum, da war er ein eifriger Mann, eiferte für das Gesetz der Väter. Dem Paulus hat Jesus dann das Evangelium anvertraut. Ich muss vorstellen, von einem Verfolger, von einem Antichristen, wird es jetzt zu einem Christen. Das ist Saul von Tarsus geworden. Gott hat sich ihm offenbart. Und jetzt, Bruder Saul, du sollst mir das Evangelium in die Welt hinaustragen. Der Antichrist, der bisher ein Antichrist war, ein überzeugter Antichrist war. Diesen Jesus will ich ausrotten. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und du siehst in Bruchteilen von Minuten, wie dieser Kerl verändert wird. Siehe, er betet. Plötzlich ist er ein ganz anderer Mensch. Siehe, er betet. Und Paulus kann sagen am Schluss seines Lebens, ich war nicht ungehorsam der himmlischen Erscheinung. Ich hab's getan, was ich tun sollte. Und zwar eine ganze Sache. Ich war nicht ungehorsam der himmlischen Offenbarung. Und jeder von Gott. Weißt du, er soll das, was er von Gott bekommt, in Praxis umsetzen. Das war Paulus. Was er erkannt hat, hat er umgesetzt. Und deshalb, so baut Gott das Reich Gottes weiter. Oder sein Reich weiter. Er offenbart dir etwas und er gibt dir so viel Licht, wie du brauchst für die Situation. Und so viel Kraft und so viel Freude und so viel Frieden. Setz um und wenn du das umgesetzt hast, kommt gleich als nächstes. Und solange wir das eine nicht umgesetzt haben, brauchen wir nicht um neue Gaben, Offenbarungen und Dinge bitten. So viel, wie er in der Praxis umgesetzt hat, hat wahrscheinlich keiner umgesetzt. Denn, weißt du, er war verrückt. Er sagt, ich bin verrückt. Einmal, wir sind versetzt und verrückt. Er war verrückt. Weißt du, er sagt sogar, ich bete mehr in Sprachen, als er das entdeckte, was Sprachengebet ist, was für eine Kraft des Sprachengebetes ist. Als er den Heiligen Geist empfing und die Freude im Herrn bekam, dann sagt er, ich bete mehr in Sprachen, als sie alle zusammen in Korinth. Und es war schon eine, Korinther Gemeinde war eine charismatische Gemeinde. So, er war gehorsam und mit dem Gehorsam steigert sich die Offenbarung, steigern sich die Begabungen. Wenn du gehorsam bist, tu das, was Gott dir aufgetragen hat. Und ich war nicht ungehorsam der himmlischen Erscheinung. Jeder bekommt von Gott nach seinem Vermögen, seinem Auffassungsgabe, seinem Verstehen, seiner Hingabe. Und ich glaube, die Hingabe ist viel mehr als die ganze Begabung, was ein Mensch hat. Wenn ein Mensch sich richtig Gott hingibt, sich hinkniet und reinkniet, Gott wird es schon schaffen und Gott gibt es. Jeder bekommt seine eigene Gottesoffenbarung. Ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Isaaks, ich bin der Gott Jakobs. So. Such nicht, ich möchte Gott so erleben wie der Paulus. Nein, du sollst Gott so erleben, wie du ihn brauchst. Keiner ist dem anderen gleich. Niemand muss irgendwie den anderen beneiden und eifersüchtig sein. Ja, der hat mehr. Keiner hat bei Gott mehr und keiner weniger. Die Sonne scheint über Gerechte und Ungerechte. Vergiss es, verstehst du? Also, keiner hat mehr und weniger. So, du musst auf niemand eifersüchtig sein. Verstehst du? Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Da ist keiner, der ausgenommen wird. So, Gott hat für jeden Einzelnen genug Licht, was er braucht. Gott spricht zu allen seinen Kindern. Nur die wenigsten haben gelernt, auf ihn zu hören, was er zu sagen hat. Auf seine Stimme. Nur die wenigsten sind achtsam. Auch die, weißt du, da gibt es Haufen Stimmen. Dann sagen, das ist vom Teufel, das ist von dem, das ist nicht von Gott. Weißt du, achte auf die Stimmen. Dann wirst du auch Stimmung in deinem Leben bekommen. Und dein Leben wird stimmen und in Ordnung kommen. So, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er war überrascht, als Jesus ihm in den Weg trat. Er hat an alles gedacht, bloß nicht an das. Und dann sagt Gott zu Ananias, das ist mir ein auserwähltes Werkzeug, dass er das Evangelium trage zu allen Völkern und Nationen. Das ist er. Ein Antichrist wird ein Christusträger. Fantastisch. Wenn Paulus sich nicht bekehrt hätte, und jetzt passt auf, ich werde ein paar Sachen sagen, die euch vielleicht schockieren werden. Ich warne euch nicht, dass ihr tot umfällt nachher. Verstehst? Nur, das kann passieren, dass jemand einen Herzinfarkt kriegt und sagt, das habe ich noch nie gehört so. Ich möchte ein paar Sachen betonen, was Gott mir aufgeschlossen hat, was mir wichtig ist. Weißt du, die Sache Gottes geht weiter. Die Sache Gottes bleibt nicht stehen, auch nicht bei uns. Auch nicht bei dir und nicht bei mir. So. Wenn Paulus sich nicht bekehrt hätte, pass auf, dann wäre das Evangelium nie zu uns gekommen. Nummer eins, wäre das Evangelium nie zu uns gekommen. Da wäre das Christentum eine jüdische Sekte geblieben in Jerusalem, Judäa da und so weiter und wir wären geschmort in ihrem eigenen Saft, mehr nicht. Wenn Paulus sich nicht bekehrt hätte, wäre die Welt nie evangelisiert worden. Römer Kapitel 16, Vers 25, ich werde das auch biblisch versuchen zu belegen. Weißt du, da heißt es hier, dem aber, der euch stärken kann, gemäß meinem Evangelium. Paulus sagt, meinem Evangelium. Paulus, Jesus hat ein Evangelium gehabt, Petrus hat ein Evangelium verkündigt und so weiter. Und die haben sich da sich versöhnt. Petrus, du predigst zu den Juden und ich predige zu den Heiden. So, die haben sich geteilt, die Welt, in zwei Teile. Und gemäß meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, durch die das Geheimnis offenbart ist. Was für Geheimnis? Das seit ewigen Zeiten verborgen war. Das Geheimnis ist die Gemeinde, Leute. Hier, es geht um die Gemeinde, Römer 16. Die Gemeinde ist das Geheimnis Gottes. Die Propheten haben geweissagt, da ist irgendetwas. Ich sehe, aber bring nichts nicht zusammen. Israel ist es nicht. Wer ist das? Die Heiden sind es auch nicht, die Nationen, die Völker. Da ist noch irgendetwas dazwischen. Und das war die Gemeinde. Und bis zu diesem Punkt, wo jetzt Paulus das Evangelium rausträgt zu den Nationen, zu den Heiden und die Gemeinde begründet. Eigentlich dürften wir heute nicht Christen heißen. Wir müssten heute Paulinisten heißen. Weil eigentlich das Ganze, was das Christentum ausmacht, ist von Paulus begründet. Jesus ist das Fundament. Aber der ganze Bau ist von Paulus. Der ganze Bau ist von Paulus. Nur nebenbei. Also gemäß meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, durch die das Geheimnis offenbart ist, das seit ewigen Zeiten verschwiegen war, nun aber offenbart und kundgemacht ist durch die Schriften der Propheten, nach dem Befehl des ewigen Gottes, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden, dem Gott, der alles Weise ist, dem sei Ehre durch Jesus Christus. Weißt du, den Gehorsam unter den Heiden aufzurichten, unter den Völkern. Was ist das Besondere an dem paulinischen Evangelium? Weißt du, sonst, wir haben nur die vier Evangelien, aber da steht nicht viel drin. Da steht nur, das Leben Jesu wird beschrieben, unsere Erlösung wird beschrieben. Es ist vollbracht. Und dann kommt noch die Apostelgeschichte, vielleicht, dass der Heilige Geist ausgegossen ist. Apostelgeschichte ist nicht die Apostelgeschichte als solches. Dann müssen alle 12 Apostel berichtet sein. Aber wir lesen nur von Petrus und dann, wie das Evangelium weiterging, über Paulus und dann bis von Jerusalem nach Rom, wie das Evangelium kam. Das ist da. Eigentlich müsste Apostelgeschichte bei uns Missionsgeschichte heißen. So nur nebenbei. Paulus hatte große Offenbarungen von Gott bekommen. Und er predigte, und jetzt pass auf, er predigte nicht den historischen Jesus. Jungfrau Maria aus dem Stamm sowieso und dergleichen. Er predigte den geistigen Jesus, den offenbarten, den verklärten, den auferstandenen, im Himmel thronenden Jesus. Den der Stephanus gesehen hat. Und ich sehe ihn sitzen zu Rechten der Majestät Gottes. Hier hat er eine Spritze bekommen. Den erhöhten Christus. 2. Korinther 5, Vers 16. Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn jetzt nicht mehr so. Auch wir haben einen anderen Christus, als was die Apostel Petrus, Johannes und all die hatten. Die hatten den persönlichen Jesus, die konnten ihn kneifen. Den haben wir nicht mehr. Und die konnten auch berichten, wir sahen seine Herrlichkeit. Die waren auf dem Berg der Verklärung. Aber was Paulus uns hier durch die Gnade Gottes und durch die Offenbarung bringt, ist ein anderer Jesus. Ein mächtiger Jesus. Mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Diesen Jesus verkündigt er jetzt. Die 12 Apostel predigten nur den irdischen Jesus, den sie erlebt hatten. Sie haben den Stammbaum Jesu aufgewühlt und gefunden und so weiter. Und den natürlichen Jesus, wie er Zeichen wirkte, Kranke heilte, Besessene befreite, Aussätzige heilte. Und dann, was das Große dabei ist, ist seine Leidensgeschichte, das Sterben auf Golgatha, unsere Erlösung. Aus der Erdenzeit, das, was sie erlebt hatten, das haben sie verkündigt. Das, was sie von ihm gelernt haben, wie sie sahen, das ist Jesus hier, der unter uns ist. Aber dieser Jesus ist weg. Er ist im Himmel jetzt. Und die Jünger saßen da und starrten. Und dann mussten die Engel kommen, dieser Jesus wird wiederkommen. Geschwister, dieser Jesus wird wiederkommen. Und die Wiederkunft Jesu, wenn wir von der Wiederkunft Jesu sprechen, wir müssen sehr aufpassen. Jesus kommt wieder. Er ist gekommen. Und er ist gegenwärtig jetzt, wo 2 oder 3 zusammenkommen, ist er da. Verstehst du? Und dass Jesus wiederkommt, ist ein seelsorgerliches Thema. Dass alle, die nicht richtig Spuren laufen, nicht bekehrt sind und halb erlöst sind, dass sie sich beeilen, macht die bereit, der Herr kann kommen, wie ein Dieb in der Nacht. So, ist ein seelsorgerliches Thema. Sie predigen also einen Jesus, der hier unter den Juden wirkte, seine Geschichte. Von Jesus steht auch nicht sehr viel in seinem Leben. Auch die Apostel waren nicht so, dass sie das ganze Leben Jesu ausgebreitet haben. Es fehlen 30 Jahre. Da wird von Jesus nur erzählt, dass er als 12-Jähriger mal im Tempel war. Und was ist die übrige Zeit? Hat Jesus geschlafen, die Zeit? Nein, hat gewirkt. Aber auf natürliche Art und Weise. Er hat zu Hause beim Vater Josef gedient, bei Mutter Maria und seinen Geschwistern. Sie predigten also einen Jesus und den Aposteln war es verboten, auf der Heidenstraße zu gehen. Die sollten nur unter den Juden wirken. Das hat Jesus bewusst betont. Geht nicht auf der Heidenstraße. Sie sind nur zu den 12 Stämmen Israels gesandt. Und das haben sich auch gehalten, die Jünger, meines Erachtens. Bis zur Zerstörung des Tempels. Denn der Tempel war noch nicht zerstört. Die Gemeinde Jesu war noch nicht zersprengt. Weißt du, die waren alle in Jerusalem, die Christen. Bleibet in Jerusalem, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe angetan werdet. Mit der Zerstörung des Tempels gingen alle Stammbäume verloren. Und jetzt gehen sie den 10 verlorenen oder 12 verlorenen Stämme. Weißt du, wo sind die? Was wir unten jetzt in Palästina haben, das ist nur der Stamm Juda und die Juden. Aber es gab 12 Stämme und die Apostel, die gingen zu den 12 Stämmen und die wussten doch, wo die sind. Der Thomas ging nach Kochin, nach Indien, und in Indien war unter Zeit von Salomo schon eine große Synagoge, ein Gebetshaus. Und praktisch, sie gingen auf der Spur, wo die Stämme verschleppt wurden und verfolgten diese Stämme. Und die gingen, natürlich, sie haben auch den Heiden mitgepredigt, aber eigentlich ihre Sendung war zu den Stämmen Israels, zum Hause Israel. Lies mal Matthäus 10, Vers 5. Sie haben eine ganz klare Sendung gehabt. Und wir müssen, wenn wir Gott dienen, Geschwister, wir müssen eine ganz klare Sendung von Gott haben. Wir müssen wissen, wozu wir gesandt sind. Wenn du zu den Drogensüchtigen gesandt bist, dann sollst du auch dorthin gehen. Verstehst du? Wir haben eine bestimmte Sendung. Wenn du zu den Armen gesandt bist, zu den Kranken gesandt bist, weißt du, und die haben hier auch eine ganz klare Sendung gehabt. Matthäus 10, Vers 5. Diese 12 sandte Jesus aus und gebot ihnen und sprach, geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht auch in keine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel, nicht Juda. Israel ist hier gemeint. Aber Paulus, der sollte zu den Heiden gehen. Das war auch eine ganz klare Sendung. Apostelgeschichte 9, Vers 15. Doch der Herr sprach zu ihm, gehe nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Hier haben wir es. Es gibt eine ganz klare Sendung, ganz klare Definition. Hier durch Paulus haben wir die zweite Offenbarungsstufe der Heilsgeschichte, des Heilsplanes Gottes, des Evangeliums, dass er meinen Namen trage vor den Heiden und vor Könige und vom Volk Israel. Das soll Paulus tun. Paulus darf Jesus in die Nationen tragen. Gottes Sache geht weiter, Geschwister. Und glaub nicht, dass wenn du dich bekehrst, dann kannst du sagen, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Nein, dann ist die Sache geht weiter. Du musst den Jesus irgendwo hintragen. Verstehst du, wem auch immer? Zu wem auch immer. Paulus hat noch etwas gemacht und jetzt fall nicht um. Er hat das Christentum entjudaisiert. Paulus hat ganz bewusst und gezielt das Christentum vom Juden abgetrennt, vom Judaismus. Ganz bestimmt. Er hat die Beschneidung abgeschafft. Er hat das ganze Amtswesen abgeschafft, so Autorität, was bei den Aposteln in der Urgemeinde war. Gott wirkte nur durch die Apostel, nicht durch die anderen Geschwister. Paulus schaffte, hat das allgemeine Priestertum eingeführt in die Christenheit. Dass jeder Gläubige, jeder, der an Jesus glaubt, kann Zeichen und Wunder wirken, kann für Kranke beten, kann Teufel austreiben. In der Urgemeinde nur die Apostel. Verstehst du? Ich komme nachher auf ein paar Sachen. Die Sache Gottes geht weiter. Der Horizont wird erweitert. Jesus war bei den Juden in Niedrigkeit als Knecht und diente und litt. Und Paulus hat Jesus zum Herrn gemacht. Herrn aller Herren. Erst ab Paulus in den Briefen kommt Jesus der Herr. Und ganz bewusst, Paulus war ein Schlitzohr. Und wir sind Gott dankbar für solche Menschen und für solche Männer und Frauen, die Mut haben, etwas zu verändern und sagen, nicht, ich muss in diese eingefahrenen Schienen fahren. Zu den Jüngern sprach Jesus in seiner Niedrigkeit, Bescheidenheit und Begrenztheit. Ich muss hier wirken und der Tröster wird kommen und der nach mir kommt, der wird an euch alles erinnern. Zu Paulus sprach Jesus vom Himmel, als der erhöhte Herr, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es ist der gleiche Jesus. Nur in einer anderen Position. In den Evangelien begegnen wir Jesus als den Messias für Israel, der dann verworfen wurde. Und durch Paulus lernen wir jetzt den erhöhten Herrn, den Haupt der Gemeinde kennen. Er ist das Haupt und wir sind die Glieder. Eine ganz neue Funktion und Existenz. In den Evangelien erfahren wir die Verwerfung Jesu. Und durch Paulus erfahren wir die Verherrlichung Jesu. Wie er sich verherrlicht durch seine Glieder. In aller Schwachheit und Bescheidenheit. Paulus ist der historische Jesus nicht wichtig. Wo er geboren ist, wann er geboren ist, wie er gelebt hat, was er getan hat. Gott hat ihn erhöht. Und Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Das ist, was Paulus aus Jesus macht. Er macht aus ihm einen Gott. Was er schon immer war, Jesus. Aber Gott hat ihm einen Namen gegeben. Und das ist, wie wir manchmal Leute überzeugen können, Juden überzeugen können, Moslems überzeugen können. Wir können sagen, das ist egal, was Jesus hier auf der Erde war. Aber was hat Gott aus ihm gemacht? Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und gut, dann sagen die Moslems, ja, Allah kann machen, was er will. Verstehst du? Und er hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Gerade weil bei uns so viele Moslems sind und so weiter, müssen wir das den Leuten betonen und sagen, Gott hat ihn erhöht. Und Paulus hat es bestätigt. Und deshalb konnte Paulus auch unter den Juden missionieren. So, Paulus war gar nicht wichtig, wo er geboren ist, wie er gestorben ist, welche Abstammung er hatte. Das hat ihm alles gar nicht interessiert. Das würde natürlich viele interessieren. Hätte er bloß was von der Maria gesagt. Ja, für die Katholiken wäre es interessant. Aber weißt du, Paulus spricht von dem gekreuzigten Christus und von dem auferstandenen Christus. Von dem spricht er. Und er spricht vom Wort, vom Kreuz. Nicht vom Kreuz, das Kreuz interessiert ihn nicht, wie viel da, ob da 3 hingen oder 4 hingen am Kreuz, oder wie viel dort waren auf Golgatha, das interessiert nicht. Aber die Worte vom Kreuz, das Wort vom Kreuz ist eine Kraft Gottes. Durch das, was Paulus Gott offenbarte, was Gott dem Paulus offenbarte, da hat Gott die Geschichte wieder weitergeschrieben. Das Wort vom Kreuz, der Erhöhte, der Auferstandene Christus. Wir haben hier gerade von den Evangelien eine Weiterentwicklung. Unser Horizont wird gesprengt durch den Bruder Paulus, weil Gott ihn benutzt hat. Und weißt du, wir können von Gott benutzt, dass wir anderen Menschen den Horizont denen sprengen, ihr Sichtweite erweitern. Das ist unser Auftrag, warum wir überhaupt in der Gemeinde sind, warum ich predige. Deshalb tue ich das mit Freuden, denn ich möchte helfen, dass wir nicht nur Schmalspur-Christen sind. Verstehst du? Nur noch das, was wir sehen, nein, oder das, was er gewesen ist. Er hat eine tiefe Offenbarung von Jesus gehabt. Weißt du, Paulus, er badet das Thema, tritt das Thema auf, aus, oder arbeitet das Thema auf, aus Heiliger Geist. Das hat Jesus nicht gesagt. Der Tröster wird kommen. Und er sagt, es ist gut, dass ich weggehe. Wenn ich weggehe, kommt der Heilige Geist und der wird euch in alle Wahrheit leiten. Jetzt ist ein Mensch, der sich leiten lässt vom Heiligen Geist. Und jetzt erklärt der Bruder Paulus die Gaben des Heiligen Geistes, Zungensprache, ein ganzes Kapitel verwendet er. Ja, dann den ganzen Haushalt Gottes, die Verwaltung der Gnade, wie gehe ich mit der Gnade um? Epheser Kapitel 3, kann's lesen. Ich weiß nicht, soll ich alles lesen? Ja, ich schaffe es noch. Da heißt es hier, deshalb sage ich, Paulus, der Gefangene Jesu, für euch Heiden, ihr habt ja gehört, welches Amt Gott, die Gnade Gottes für mich hier euch gegeben hat. Durch die Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgetan worden, wie ich eben aufs Kürzeste geschrieben habe euch, also nach Ephesus. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis erkennen. Weißt du, Gott hat ihm Einsichten gegeben. Und die Einsichten hat er nicht für sich behalten, sondern die hat er weitergegeben. Du bekommst weitere Einsichten, wenn du sie weitergibst. Das ist das Geheimnis aller Geheimnisse. So erkennen. Dies war in den früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgetan. Die Gemeinde, also jetzt die Gottesoffenbarung ging jetzt über Israel, diese besondere Offenbarung über Israel, aber das war diesen Menschen nicht offenbart. Und jetzt, aber wie wir jetzt euch offenbaren, durch die Apostel und den Propheten, durch den Geist, nämlich, dass die Heiden auch Miterben geworden sind. Die Heiden sind jetzt Miterben geworden. Und sie sind zu einem, wir alle Juden und Christen aus den Nationen, die Gläubigen aus den Nationen, wir sind eine Familie. Wir sind jetzt ein Volk. Und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Mir, dem Allergeringsten und allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkünden, den unausforschlichen Reichtum Christi und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott seinen geheimen Ratschluss ausführt, von der Ewigkeit her verborgen, aber jetzt geschaffen und kundgetan in mannigfaltiger Weisheit Gottes, dass die Mächte und die Gewalten staunen, was alles durch die Gemeinde möglich ist. Das, was Paulus verkündigt, ist eine Erweiterung des Evangeliums, Erweiterung unseres Horizonts, die Entfaltung der Gnade. Wie geht man mit der Gnade um? Eine Ausdehnung des Heils. Weißt du, wir müssen das Heil verarbeiten. Wir erleben Gott und fragen, was ist das? Und jetzt müssen wir irgendwo ordnen, in welche Schublade kommt was hin. Damit wir verstehen. Und erst durchs Verstehen erfahren wir die Tiefen. Das ist eine Fortsetzung der Heilsgeschichte, der Gnade Gottes und der Liebe Gottes. Die Gemeinde in Jerusalem wurde durch die Juden verfolgt und sie wurden zerstreut. Und am Schluss blieben nur noch die Apostel übrig. Verstehst du? Gott hat schon vorgearbeitet. Da sind Dinge passiert, gerade durch den Paulus und durch die anderen, dass die Gläubigen sich zerstreuten. Apostelgeschichte 8, Vers 1. Saulus aber hatte gefallen an seinem Tod, an dem Tod des Stephanus. Es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem und da zerstreuten sich diese Leute sich in alle Länder um Judäa und Samarien, außer den Aposteln. Dort, die blieben noch zusammen. Wir müssen zusammenhalten, bis Gott uns weiterführt. Verstehst du? Die hielten zusammen. Aber Gott hat es zugelassen. Bevor der Tempel zerstört wurde, wurde die Gemeinde zerstört. Damit Gott was Neues anfängt. Die Urgemeinde, die Judengemeinde. Durch die Verfolgung wurde das Evangelium weitergetragen. Und Gott selbst hat hier jetzt Geschichte geschrieben. Gott selbst hat zugelassen, dass die Verfolgung kommt. Und Gott selbst hat zugelassen, dass 70 nach Christus der Tempel zerstört wird. Und die Juden zerstreut wurden in alle Länder. Gott hat gerade jetzt diesen schlimmsten Verfolger als auserwähltes Werkzeug eingesetzt. Der soll es weitertragen. Der hat so viel Schaden angerichtet, der soll es auch wieder gut machen. Und die Sache Gottes weiterbringen. Was hat Paulus so gelehrt und gepredigt? Verstehst? Und das, was er gepredigt hat, und das ist auch hoch wichtig, wo hat er das her? Hat er Jesus gekannt? Nein, er sagt, ich habe nicht mit Fleisch und Blut besprochen. Ich habe es vom Herrn empfangen. Ich habe es vom Herrn empfangen. Nicht von den Aposteln und nicht aus der Judengemeinde. Gewiss, er wird von den einen und anderen gehört haben durch die Verhöre. Weißt du, was die Christen erzählen? Und du, mein Bruder, du wirst auch noch dran glauben müssen. Verstehst? Der wird so viel Zeugnisse gehört haben. Verstehst? Der ist bestens informiert gewesen, gerade durch diese ganze Inquisition, den ganzen Verhör und das Rauspressen. Sag doch deinem Jesus ab. Nein, das kann ich nicht und das werde ich nicht tun. Weißt du, die Christen haben bezeugt. Und alle diese Stiche sitzen jetzt bei diesem Mann. Die sitzen. Ich habe nicht vom Fleisch und Blut bekommen, sondern ich habe vom Herrn empfangen. Ich habe nicht von ihnen übernommen. Das haben sie gehabt, das war gut, aber Gott hat mir gezeigt. Er bekam durch eine direkte Offenbarung des erhöhten Christus. Galater Kapitel 1, Vers 11. Galater 1, Vers 11. Denn ich tue euch kund, liebe Brüder, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht menschlicher Art ist. Verstehst du? Ist das Anmaßung? Das ist nicht menschliche Art. Denn ich habe es nicht von einem Menschen empfangen oder gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Der Paulus war sogar im dritten Himmel. Paulus hat eine Schau der ganzen Heilsgeschichte gehabt. Von Anfang bis zum Ziel, bis zur Vollendung. Und dann, jetzt bringt er so und arbeitet so eine Fülle auf, was Gott ihm gezeigt hat. Was bisher im Evangelium nicht gesagt wurde. Es wurde schon angedeutet. Also das ist nicht so, dass nicht gesagt worden ist. Es wurde durch Jesus angedeutet, durch Zeichen und Wunder, durch diese praktischen Ereignisse. Aber es wurde nicht so klar und deutlich präsentiert wie beim Paulus. Paulus gibt weiter. Und nicht, weil aufgrund von menschlicher Überlegung oder durch scharfe Nachdenken, er war ein scharfer Denker, aber das kommt nicht von daher, durch die Offenbarung, die Gott mir gegeben hat. Er hat die direkte Offenbarung vom Herrn bekommen. Anfangs wurde Paulus sehr viel widersprochen, besonders bei den Juden, Judenchristen, bei den Gesetzlichen. Das geht nicht. Paulus, du gehst zu weit. Wenn Gott dir eine Offenbarung gibt, dann wirst du Widerstand und Widerspruch haben. Egal von wem. Am schlimmsten sind die Frommen und die Pharisäer. Weißt du, die Juden haben gesagt, die Gläubigen, ja, der war noch nie mit Jesus, der kann doch Jesus nicht, wie soll er da von Jesus predigen? Du musst vorstellen, der hat Jesus verfolgt und jetzt steht er da und in Damaskus beweist er den Juden nach 3 Tagen, dass der Christus der Messias ist. Dass sie Angst kriegen und die ihn umbringen wollen schon, nach ein paar Tagen, Christ sein. Also, wenn du ein echter Christ bist, es wird nicht lange dauern, da wollen die dich umbringen. Weil er bewiesen hat, er ist Christus, der Messias. Paulus trennt das Evangelium von Gesetz und bringt Gnade mit ins Spiel. Ab jetzt ist er nicht mehr das Gesetz der Heilsweg in seiner Verkündigung, sondern nur noch die Gnade. Paulus bricht mit der Überlieferung des Rabbinats, nicht mehr Buchstabenglaube, der Aufsätze der Ältesten, das setzt ja alles außer Kraft. Frechheit, ha? Nein, er hat die Offenbarung von Gott gehabt, und weil er die hatte, konnte er sich das leisten. Geschwister, wir müssen das nicht falsch verstehen, was sich Paulus erlaubt. Er bringt was ganz Neues. Nein, er bringt nichts Neues. Jesus hat ihm den Auftrag gegeben. Jesus stellt sich ihm in den Weg. Jesus hat ihn inspiriert. Jahre bevor der Tempel fiel, hat Paulus all das außer Kraft gesetzt. Du siehst diese vorlaufende Gnade Gottes, wie die Gnade wirkt. Bevor das alles passiert, geht die Urgemeinde kaputt. Dann, bevor der Tempel fällt, wird das Evangelium auf die Heiden übertragen. Hier hat Paulus ein ganz neues Verständnis vom Tempel und Opfer gebracht, vom Altar. Ja, vom Kult Israels, von diesem ganzen Opferdienst. Er hat den ganzen Opferdienst außer Kraft gesetzt. Ihr müsst nicht mehr in den Tempel rennen. Euer Leib ist jetzt der Tempel Gottes. Und ihr seid ein lebendiges Opfer Gott. Versteht euer Körper. Begebt euer Leib, Römer 12, als ein Gott wohlgefälliges Opfer. Weißt du, er bringt sie weg vom Altar, dem sichtbaren Altar, sichtbaren Tempel, sichtbaren Priesterdienst, und macht das geistlich. Und das ist, wie Gott die Geschichte weiterschreibt. Er sagt, euer Leib. Und begebet euer Leiber. Plötzlich ist mein Körper der Tempel und Gott wohnt nicht in Häusern aus Stein und was weiß ich. Paulus wurde abgelehnt, weil er die Botschaft vom Kreuz predigte. Weißt du, jede Religion ist eine Leistungsreligion und er sagt, ihr könnt nichts bringen. Gott hat alles schon gebracht. In Christus ist er zur Sünde geworden, hat uns versöhnt mit Gott, als wir noch Sünder waren. Also ganz neue Theologie. Jedes menschliche Handeln ist sinnlos und wird durch das Kreuz zunichte gemacht. Deshalb das Wort vom Kreuz. Ich bin mit Christus gekreuzigt und ich bin mit Christus auferstanden. Römer 5 und Römer 6, und dann studierst du, wie das nacheinander geht. Auch ein großer Teil der Judenchristen lehnte Paulus ab und seine Botschaft, weil er nicht die Beschneidung beibehalten hat, als Zeichen für das Bundesvolk. Er sagte, das ist jetzt nur für euch Juden, aber die Heiden brauchen Jesus und die müssen sich nicht beschneiden lassen. Zum Bundesvolk gehören die Heidenchristen, genauso wie die Israeliten damals, beschnitten oder nicht beschnitten. Römer Kapitel 2, Vers 28 tritt er dieses Thema aus, da, und die Beschneidung, was die Beschneidung ist. Die Beschneidung muss eine Herzenssache sein. Gott will euch am Herzen beschneiden und nicht am Zipfel. Entschuldigung, verstehst? Ja, das ist es nämlich, was Paulus predigt. Der sagt sogar manchmal frei, also wenn ihr so scharf seid auf Beschneidung, lasst euch gleich kastrieren. Steht in der Bibel. So radikal ist er. Viele Judenchristen, angeheizt von den Zeloten, eiferten damals für das Gesetz und für den Tempel, und er stand kurz vor dem Fall. Verstehst du, die Krise war da, ganz groß. Und hier kommt Paulus mit der Botschaft, nein, Gott hat einen ganz anderen Weg erwählt. Trotz der Erlösung durch Christus hielten sie, diese Judenchristen, noch am Gesetz als den Heilsweg und Heiligungsweg. Und deswegen wurde auch Apostelgeschichte 15 der Apostelkonzil eingerufen, weil dann diese pharisäischen Juden, ja, Apostelgeschichte 15, Vers 5, da traten einige von der Partei der Pharisäer auf. Die Partei gibt es immer noch. Die Partei der Pharisäer auf, die gläubig geworden waren und sprachen, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Von der Partei der Pharisäer. Und Leute, ich sage euch, die Partei der Pharisäer ist gefährlich. Schlimmer wie die Nazis. Gefährlicher wie alles miteinander auf der politischen Szene. Weißt du, die sind mit Vorsicht zu genießen, die Partei der Pharisäer. Da muss man auf sie aufpassen. Sie bringen alles durcheinander, verursachen Unruhe und Unfrieden. Guck mal, die sind ständig hinter Paulus hergereist. Und da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, über die Sache zu beraten. Als man sich lange gestritten hatte, stand Petrus auf und sprach zu ihnen, ihr Männer, liebe Brüder, ihr wisst ja, was Gott vor langer Zeit unter uns hier gewirkt hat und wie er mich geführt hat und durch meinen Mund die Heiden das Wort Gottes gehört haben. Ihr wisst das, also Haus Cornelius. Und Gott, der die Herzen kennt, hat mir bezeugt und mir gezeigt und ihnen den Heiligen Geist gegeben, genauso wie uns. Also Gott hat schon vorgearbeitet, bevor Paulus danach arbeitet. Und hat gezeigt, dass es keinen Unterschied gemacht wird zwischen ihnen und uns. Denn nachdem die Herzen gereinigt sind, können alle den Heiligen Geist jetzt bekommen. Und dort steht noch ein schöner Satz nachher in Apostelgeschichte 15. Es hat uns und dem Heiligen Geist gefallen. Geschwister, es hat uns und dem Heiligen Geist gefallen, den Heiden keine unnötigen Lasten aufzulegen. Und das ist der Fall, wie Gott seine Gemeinde weiterführt nach Apostelgeschichte. Wenn du weiter siehst, diese Partei der Pharisäer, die sind nicht ausgestorben, die haben keine Ruhe gegeben, diese Partei der Pharisäer. Apostelgeschichte 21 und 22, da waren die Judenchristen wahrscheinlich aus der Partei der Pharisäersekte, die bei der Überführung den Paulus umbringen wollten, lynchen wollten, sich verschworen haben, wir bringen den um. Das waren nicht die Juden als solches, das Pöbelvolk, nein, das waren aus der Sekte der Pharisäer. Die haben sich verschworen, wir fasten, der Mann muss weg, der bringt nur Schaden. Und die haben Paulus in die Hände der Römer ausgeliefert, so wie sie Christus den Römern ausgeliefert haben. Paulus wurde auch von den Heiden abgelehnt. Du, wenn Gott dich führt, wirst du von denen und denen abgelehnt. Ist interessant, verstehst? Die Botschaft vom Kreuz ist für die Heiden eine Torheit, eine Blödheit, eine Dummheit. Das Wort vom Kreuz, weder das Gesetz noch die Weltweisheit führt zur Erlösung. Weder das eine noch das andere. Und da kommt noch ein dicker Hund, was Paulus bringt. Weißt du, Paulus macht Christus nicht mehr zum Messias, zum Knecht Gottes, er macht ihn zum Herrn der, des Kosmos, zum Herrn der Welt. Und im Gegenüber den Mächtigen, den Fürsten, Königen und Gewaltigen, er sagt, Jesus ist Herr, nicht ihr. Jesus ist Herr, nicht dir. Jesus ist Herr. Indem er Jesus als den Herrn und Heiland verkündigt und ruft in alle Welt, weißt wie ein Herold, er ist Herr, er ist Herr. Das hat Paulus gemacht. Philipper 2, Vers 10 bis 11 oder Kapitel 3, Vers 20 könnt ihr nachlesen. Wer sich mit dem Evangelium, das Paulus beschäftigt und eins wird und wirklich übernimmt, der muss bis auf diesen Tag heute, bis heute, immer mit Ablehnung rechnen. Gott hat mir gezeigt. Gott hat mich geführt. Gott hat mir offenbart. Und Gott ist mit mir. Paulus sagt in Apostelgeschichte 28, 22, diesem Evangelium wird widersprochen auf der ganzen Welt. Diesem Evangelium. Weißt du, wenn du sagst, Gesetz Moses, Beschneidung und Sabbat und alles, dann bist du ein prima Kerl. Aber sag das, was hier, was Paulus predigt. Er ist Herr. Er hat das Kommando. Er hat das letzte Wort. Er hat die Schlüssel. Diesem Evangelium wird widersprochen auf der ganzen Welt. Und jetzt benutzt der Herr diesen ehemaligen Antichristen, dass er ein auserwähltes Werkzeug ist, dass sein Reich gebaut wird. Seine Bekehrung war ein Attentat Christi auf das Hauptquartier des Rabbinats in Jerusalem, auf die Zentrale des Judentums. Seine Bekehrung. Deshalb sind die so wahnsinnig geworden und wollen ihn umbringen. Weil sie wussten, wenn der sich bekehrt, er macht eine ganze Sache. Der geht aufs Ganze. Ohne den Apostel Paulus, seine Offenbarung und seine Hingabe und seinen Beitrag, hätte das Christentum nie und nimmer den Durchbruch erlebt, was es erlebt hat. Dass innerhalb des ersten Jahrhunderts das ganze Römische Reich erfüllt wurde mit der Lehre Christi. Und dann diese nationale und internationale Gemeinde entstand ist, aus allen Völkern, allen Sprachen, allen Kulturen. Und dann der Leib Jesu Christi entstand. Weißt du, die jüdische Sekte wäre im dritten Jahrhundert ausgestorben, denn sie waren nur unter sich. Wir haben von der Bildfläche verschwunden. Aber Paulus hat etwas gemacht, hat gesagt, die Heiden, die sollen auch dazu kommen. Die Korinther, die Epheser, die Philipper, die Thessalonicher, die ganzen Griechen. Und dann will er noch nach Spanien gehen. Der hat noch Pläne. Geistig und äußerlich ist Gott weitergegangen. Gott hat zugelassen Verfolgung durch die Juden damals. Gott hat zugelassen die Zerstreuung der Urgemeinde. Und Gott hat zugelassen, dass Paulus sich bekehrt, dass er die Offenbarungen bekommt, dass der Tempel zerstört wird. Und dass schon in Vorweg, bevor das alles weg ist, dass Gott schon was Neues hat. Euer Leib ist jetzt der Tempel des Heiligen Geistes. Und den kann man nicht zerstören. Euer Leib. Gerade dieser Mann Paulus in der Gemeinde, der so viel Schaden zufügte, hat so viel als Sonderapostel so viel Gutes gewirkt und das Reich Gottes aufgebaut. Weißt du, Gott geht manchmal merkwürdige Wege. Wir verstehen seine Wege nicht. Die Sache Gottes geht trotzdem weiter. Niemand kann es aufhalten, auch ein Saul von Tarsus konnte es nicht. Wir sollen unseren Mut nie aufgeben und aufhören und sagen, das wird alles untergehen. Nein, die Sache ist dein, Herr Jesus Christus, die Sache, an der wir stehen. Und weil es deine Sache ist, kann es nicht untergehen. Wenn Gott die Leitung hat, wenn er das Haupt ist, weißt du, wenn es um unser Heil und Erlösung geht, dann greift es mit mehrgleisig, dann greift es von allen Seiten, da arbeitet Gott mit, da arbeiten die Engel mit. Glaub doch, guck mal, sogar die Engel gelöst an der Erlösung der Kinder Gottes zu schauen. Was glaubst du, wie viele Engel gucken durch Schlüsselloch, wie du im Verborgenen betest? Gott hat alles benutzt zum Besten. Wir haben gestern das Thema gehabt, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Und hier zeigt sich, wie das Beste aussieht. Gott hat immer im Voraus was Neues begonnen. Bevor es begonnen hat, hat es schon begonnen. Und die Geschichte weitergeschrieben, hat einen Saul von Tarsus bekehrt. Durch den Apostel Paulus sind viele neue Glaubensoffenbarungen hinzugekommen. Gott geht weiter, geht vorwärts, nie rückwärts. In Johannes 16, Vers 12 heißt es, ich habe euch noch viel zu sagen, sagt Jesus. Guck mal, Jesus hat schon angekündigt, ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt das nicht ertragen. Ihr könnt es nicht verstehen, nicht begreifen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Und das passiert gerade jetzt durch Paulus hier. Es passiert nicht nur, dass du da stehst und dann irgendwie ferngesteuert wirst. Nein, da kommt ein Bruder, der erzählt, der schreibt auf. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was Zukünftiges wird er verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen. Guck mal, Paulus verherrlicht sich nicht. Paulus verherrlicht immer Jesus. Schau, ihm geht's immer nur um Jesus. Er möchte die Menschen an Jesus binden. Das ist so wichtig. Nur an Jesus, nicht an sich. Und er will sich zurückhalten. Als er da vom Himmel mal spricht, dass er im Himmel mal gewesen ist, dann sagt er, ich weiß nicht, war ich aus dem Fleisch, war ich in Fleisch, ich weiß gar nicht, wo ich gewesen bin, aber ich weiß, dass ich gewesen bin. Verstehst? Und dann sagt er, ich sah unaussprechliche Dinge, was da passiert sind. So vieles ist durch die Briefe des Paulus und so weiter noch an der Offenbarung dazugekommen. Jetzt will ich nur ganz schnell, dass du weißt, dass Gott seinen Weg weiterging, dass er noch hinzugefügt hat und dass Gott Offenbarungen schenkt. Da ist die Lehre vom Heiligen Geist dazu gekommen. Die Lehre vom Sohn Gottes. Und Gott hat ihn erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dann die Botschaft vom Leib Jesu Christi, dass die Gemeinde der Leib Jesu ist, der Körper ist. Eigentlich, jeder Gläubige gehört zu Christus, verkörpert Christus, repräsentiert Christus. Jeder Einzelne ist ein Botschafter an Christi Stadt. Dann die Schau von der Versöhnung, was die Versöhnung ist. Wir sind wirklich von Gott, mit Gott versöhnt durch Jesus Christus. Dann das Evangelium von der totalen Gnade. Der Mensch wird gerecht nicht durch gute Werke, sondern allein durch Glauben, so wie Abraham. Und führt Abraham an. Dann die Lehre von der Gerechtigkeit Gott, dass Gott gerecht ist. Dann die heilsgeschichtliche prophetische Schau von Israel. Weiß Gott hat Israel zerstreuen lassen und alle Völker, damit sie jetzt mit allen Völkern, jetzt sind sie auch ein Teil der Nationen, gerettet werden, wie wir alle, in dem Namen Jesus Christus. Und es gibt keinen extra Heilsweg für die Juden, den wird es nicht mehr geben. Jesus ist der einzige Weg. So, dann die besondere Erwartung der Gemeinde, die Entrückung. Weißt du, das Reich Gottes, Jesus sprach vom Reich Gottes. Aber wie kommt das Reich Gottes? Wie offenbart sich das Reich Gottes? Und von der Entrückung, wann die Entrückung stattfindet. Der Heilige Geist war schon da, am Pfingsten. Aber Paulus wurde mitgeteilt, wie wirkt der Heilige Geist? Wie sind die Gaben des Heiligen Geistes, die Ämter des Heiligen Geistes, die Früchte des Geistes? Und was sind das alles so? Das hat Paulus alles gebracht. Paulus predigt eine ganz neue Gegenwart und Wirklichkeit Gottes, und zwar in dem Heiligen Geist. Das Evangelium geht weiter. Geschwister, auch bei uns, die Sache Gottes geht weiter. Bleibt nicht stehen. Stillstand ist Rückgang und Rückfall. Bleibt nicht stehen. Der Heilige Geist ist, was uns zubereitet für die Endzeit. Und das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Wie wirkt der Heilige Geist? Dann über das allgemeine Priestertum durch alle Gläubigen. Ist was ganz Neues. Weißt du, nur der hohe Priester darf Gott schauen. Deshalb waren auch die Apostel die einzigen, die durch die Gott wirkt. Aber jetzt ist jeder Einzelne, jeder Gläubige, du und ich. Wir sind erwählt, wir sind berufen, Gottes Werk weiterzutragen. Paulus weiß von dieser Sendung, er sagt, ich habe im Geist empfangen und ich weiß. Und es gibt manchmal ein paar Punkte, wo er sagt, Vorsicht, das ist meine Meinung. Kopfbedeckung zum Beispiel oder ein paar andere Sachen in der Bibel, das ist meine Meinung. Und wenn ihr streiten wollt, das ist nicht die Art der Gemeinde Jesu, wie man streitet sich nicht um Äußerlichkeiten. Das Innere ist ausschlaggebend, nicht das Äußere. So, durch den Heiligen Geist hat Paulus so viele Sachen bekommen, die er weitergegeben hat. In Römer Kapitel 8. Weißt du, die nach dem Fleisch wandeln und die nach dem Geist wandeln. Und wir sollen Menschen werden, die nach dem Geist wandeln. Und wie wandelt man im Geist? Und er versuchte zu beschreiben, zu erklären. Nach dem paulinischen Evangelium sind alle Gläubige Glieder am Leib Jesu. Die müssen immer die Impulse vom Herrn empfangen. Meine Schafe hören meine Stimme. Jesus ist das Haupt der Gemeinde, nicht der Pastor und nicht die Mitarbeiter, nicht die Ältesten. Und das wurde vorher zwar nicht so gesehen, wie jetzt Paulus darstellt, alles, das allgemeine Priestertum. Sie hatten alle gemeinsam alles, verstehst du? Und die Apostel, Gott wirkt durch die Apostel, und sie haben das Geld zu den Füßen der Apostel gebracht. Epheser Kapitel 1, Vers 22. Jesus ist das Haupt seiner Gemeinde. Und da besteht eine, nach dem, was Paulus lehrt, eine unauflösliche organische Verbundenheit zwischen den Gläubigen. Wir sind verwachsen mit Jesus. Wir sind ein Teil Jesu. Wir sind Glieder. Wir können getrennt von Jesus nicht existieren. Lies Epheser 1, 22 und folgende Verse. Weißt du, es gibt keine christliche Prothesen in der Gemeinde Jesu. Sie sind alle ein Geist. Sie haben alle einen Herrn, einen König. Diese organische Einheit kann nicht aufgelöst werden, kann nicht getrennt werden. Deshalb schreibt Paulus, niemand kann uns von der Liebe Gottes trennen und scheiden. Gott hat Paulus so viel offenbart, eine hohe Berufung der Gläubigen. Die Gläubigen, sie sollen Anteil haben an der Herrschaft Christi. Alle, die zu Jesus gehören, die wiedergeboren sind, alle Glieder zusammen werden Christus sein, wenn er wiederkommt. Der Herr kommt mit Tausenden von Engeln und Heiligen. 1. Korinther 1, 13. Als der Christus wird die Gemeinde, die Gläubigen dargestellt. In 1. Korinther 6, Vers 2 und folgende Verse sagt er, dass die gläubigen Glieder der Gemeinde einmal sogar die Welt richten werden. Unsere Berufung. Wenn du nur die Evangelien lesen würdest, du würdest sagen, na schön, ich bin gerettet, danke Jesus. Aber hier siehst du, wozu du gerettet bist. Dass du eines Tages als Richter stehst und im Namen Gottes Recht und Unrecht sprichst oder Gerechtigkeit sprichst. Paulus benutzt seine großartige Schau. Der erhöhte Herr ließ ihm das wissen. Ich hab's vom Herrn empfangen. Damit unser Horizont heute auch weiter erweitert wird. Damit wir mehr sehen. Und dann kommt noch die Offenbarung des Johannes noch. Du siehst es noch ein Stückchen weiter, aber ich habe nicht die Zeit dazu auszuführen. Das neue Jerusalem. Das Happy End der Gläubigen. Da ist so viel. Paulus hat ganz besonders, weil er dem Auferstandenen begegnet ist, die Auferstehung aufgearbeitet. 1. Korinther 15. Die Auferstehung. Weißt du, wir wüssten nicht, wie gehe ich mit der Auferstehung um, was ist die Auferstehung, was passiert, wie geht die vor sich und dergleichen. Und dann beim Ton der Posaune werden die Toten auferstehen zuerst und dann wir, die wir leben, werden wir verwandelt und Christus entgegengerückt. Auferstehung der Gläubigen. Wie geht die Entrückung vor sich? Beim Ton der letzten Posaune, du kannst ganz genau wissen. Und jetzt werden manche gefragt haben, Bruder Paulus, was ist die letzte Posaune? Und dann kommt Johannes nachher mit seiner Offenbarung von der Insel Patmos und dann am Ton der letzten Posaune, dann kannst du sehen, das ist die Zeit. Vieles wissen wir manchmal am Anfang nicht. Wenn Gott redet, wenn Gott wirkt, wenn Gott etwas schenkt einem, wir wissen gar nicht, wir sind begrenzt kurze Zeit. Aber dann kommt der andere Prophet, der andere Diener Gottes, der andere Prediger. Deshalb ist es gut, dass wir verschiedene Dienste haben. Der fünffältige Dienste der Gemeinde Jesu. Der eine kann das, der andere kann das. Und sie alle zusammen bauen den Leib Jesu Christi auf. So, das Evangelium ist fortschreibend und fortschreitend. 2. Korinther 12, noch ganz schnell, Vers 2 und folgende Verse. Ich kenne einen Menschen, guck mal, seine Himmelfahrt. Ich kenne einen Menschen in Christus vor 14 Jahren, das ist er, Ist er im Leib gewesen? Ich weiß es nicht ganz genau. Oder war er außer dem Leib gewesen? Ich weiß es auch nicht. Aber Gott weiß es. Da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Und ich kenne denselben Menschen. Ob er im Leib oder außer dem Leib gewesen ist, weiß ich nicht. Aber Gott weiß es. Er wurde entrückt, indem er das Paradies sah und hörte unaussprechliche Worte. Entrückt. Verstehst du? Weg. In der Ekstase. Außer sich. Alles, was Paulus weitergibt, kommt aus dieser Offenbarung. Weißt du, du musst nicht stundenlang im Himmel gewesen sein. Du warst einmal, siehst alles und sagst, danke, aha. Und du hast alles, hast Überblick. Du, weißt du, eine Sekunde in der im Himmel ist genauso, als wenn du eine ganze Ewigkeit dort gewesen wärst. Wie lang dauern deine Träume? Deine Träume dauern auch nicht stundenlang. Das sind ein paar Minuten, ein paar Sekunden vielleicht. Und dann denkst du, Mensch, ich war die ganze Nacht dort. Die ganze Nacht dort. Und genauso Paulus war bis in den dritten Himmel entrückt. Er, weißt du, er hat Dinge gesehen. Denkt er, und ja, als er hier unten war, nach und nach ist ihm eingefallen, was er dort gesehen hat. Geschwister, das ist das Geheimnis. Als er in der Wüste Arabiens war und sonst, was weiß ich, wo er studiert hat noch, wo er mit Gott allein war, wo er diese Erkenntnisse bekommen hat. Weißt du, dann, er hat selber Kämpfe gehabt und durch seine Kämpfe hat Gott auch Offenbarungen geschenkt. Weißt du, durch seine persönlichen Kämpfe. Oh Gott, nimm diesen Stachel raus, zieh raus, Herr, zieh raus diesen Stachel. Und dreimal habe ich gefleht, besonders, sagte er, das andere wird gar nicht mitgezählt. Und dann hat der Herr zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Die Briefe des Paulus sind durchdrungen von der totalen Gnadenbotschaft und das ist gar nicht wegzudenken, Gnade. Lies, wo du kannst lesen, wo du willst. Paulus spricht von sich. Er ist so froh, dass er die Gnade erlebt hat, dass Gott ihn nicht gestraft hat. Eigentlich hätte man so einen Kerl umbringen müssen, der so die Christen verfolgt hat. Gott hätte totschlagen müssen, hätte er das machen können. Aber es war Gnade, dass er das nicht getan hat. Dass er gesagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und dann ihn stehen gelassen hat. Und dann Ananias kommt und bringt diese Liebes- und Gnadenbotschaft und der Botschaft der Errettung. So. Und dann musste Paulus auch mit seinen Schwachheiten klarkommen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Epheser Kapitel 1, Vers 6. Er selbst will zum Lob seiner herrlichen Gnade in uns weiterleben. Er will durch seine große Gnade in uns weiterleben. Er rühmt sich der Gnade und er sagt, wenn sich jemand rühmen will, der rühme sich des Herrn. Und auch, dass er den Auftrag hat, dass er jetzt Apostel ist, das ist Gnade, Geschwister, sagt er. Das ist Gnade. Epheser 3, Vers 2. Mein Auftrag, dass ich in dieser Arbeit tun kann, das ist Gnade, das ist nicht mein Verdienst. Niemand soll glauben, wenn er predigt oder dient Gott oder Gott ihn segnet und Gott ihn gebraucht, dass er was verdient. Nein, es ist Gnade, Gnade und nochmals Gnade, dass du Zeugnis geben kannst, Lied singen kannst, Gebet sprechen kannst oder sonst noch was tun kannst. Es ist Gnade, Geschwister. Und er rühmt hier die totale Gnade. Die totale Gnade. Er, wo er so streng pharisäisch war, nur Leistung zählt und jetzt nur noch Gnade. Gnade, Erbarmen. Er muss schon was erlebt und durchlebt haben. Er rühmt seine Erwählung und das ist auch, was Paulus sagt, verstehst du? Ist was ganz Neues. Wir sind vor Grundlegung der Welt erwählt. Im Mutterleib zubereitet. Weißt du, es stimmt alles. Man wusste das alles, aber jetzt bringt er in Form. In der richtigen Backform. Verkündigungsform, verstehst du? Er kann das formulieren. Er ist ja Theologe. Ja, das Werk von Golgatha, ein Gnadenakt. Hier hat Gott die Welt versöhnt mit sich selbst. Er spricht von der Versöhnung des gesamten Kosmos. Kolosser 1, Vers 17 bis 20. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt, den Kosmos mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort der Versöhnung. Geschwister, wir predigen das Wort der Versöhnung. Und zwar nicht nur, dass nur für Gott versöhnt werden, wir werden auch so in der Breite geht die Versöhnung. Gott hat die Welt immer geliebt. Die Welt war Gottes Welt. Seine Hände Werk. Johannes 3, Vers 16. So hat Gott die Welt geliebt. Gott zürnte nicht auf die Welt, er liebte den Kosmos und so weiter. Doch die Welt war gegen Gott aufgebracht, vom Teufel aufgewühlt. Sollte Gott gesagt haben. Die Menschen sind vom Teufel verführt gewesen. Verstehst? Und Gott hat seinen Sohn hingegeben, dass es gar nicht so ist. Dass es gar nicht so ist. Die Welt hat Gott gehasst und rebelliert gegen ihn. Und der Teufel hat gesagt, Gott ist nicht gerecht. Und aber dann, als sein Sohn Jesus Christus starb und geopfert wurde, hat man gesehen, jawohl, Gott ist gerecht. Er nimmt alles beim Wort. Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Verstehst du die Erlösung ganz anders? Da musst du nichts mehr machen, das ist Gnade. Wir waren noch alle verdorben, versaut, noch gar nicht da und er starb für uns. Dieser Versöhnungsakt. Und diese Versöhnung, nicht nur, dass wir mit Gott versöhnt sind, nein, wir sind mit der ganzen Schöpfung versöhnt. Der wahre Christ ist nicht nur mit Gott versöhnt, er ist mit sich selber versöhnt, mit anderen versöhnt und mit der Schöpfung. Denn die ganze Schöpfung sehnt sich nach der Erlösung der Kinder Gottes. Gott hat den Preis bezahlt durch das Blut Jesu Christi. Alle Forderungen des Gesetzes, die die Engel aufgestellt haben, da war der Teufel auch noch dabei, wahrscheinlich. Verstehst du, die unsichtbare Welt. Denn das Gesetz kam durch die Engel auf diese Erde, Galater Kapitel 3, Vers 13. Durch die Engel. Und kein Mensch kann Engelgesetze halten. Wir sind Menschen und keine Engel. Irren ist menschlich. Und deshalb brauchen wir die Gnade Gottes. Und ehe ich geboren wurde, hat Gott mich erkannt, mich erwählt, mich bei meinem Namen gerufen. Toll, finde ich. Epheser 2, Vers 10, er hat mich als sein Werk in Christus erschaffen, steht es im Epheser. Er hat mich als sein Werk in Christus Jesus erschaffen. Und das ist, was er macht. Gott macht weiter. Er hat dich gerufen und jetzt schafft er, arbeitet, formt und prägt dich. Kommst in die Schmiede Gottes, in der Kaderschmiede Gottes oder wo auch immer. Und Gott hat sich für uns entschieden, das ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Meine Position, mein Platz ist in Jesus bereits erstellt. Weißt du, meine Berufung, alles, was Gott für mich vorgesehen hat, ist schon da. Ich muss nur noch kommen und aus dem Kleiderschrank meine Kleider nehmen. Es ist schon alles parat. Mein Platz, Jesus sagt, ich gehe hin, euch die Wohnung zu bereiten. Ich muss das Angebot Gottes, das Erbe, nur annehmen und antreten. Und das passiert jetzt hier heute, während wir Gottes Wort hören. Ich muss mich dafür entscheiden und sagen, ich gehe mit, ich mache mit, ich nehme es an, danke Jesus. So, die Vergebung ist schon geschehen. Ich muss nur annehmen und Danke sagen. Du kannst für deine Vergebung der Sünden nichts tun, für diese Versöhnung. Die Erwählung Gottes zeigt an, dass Gott allein uns rettet, dass Gott allein für uns ist. Ist Gott für uns? Wer kann und mag gegen uns sein? Solche starke Worte, das findest du nicht in den Evangelien, auch nicht in den Psalmen, auch nicht bei den Propheten. Das kannst du nur beim Paulus finden. Sobald der Mensch Jesus annimmt, beginnt Gott in uns die Heilsgeschichte weiterzuschreiben. Weiterzuschreiben, weiterzuentwickeln, uns noch mehr geben und sagen, du, das habe ich auch noch für dich vorbereitet. Weißt du, das ist auch noch ein Geschenk für dich. Das will ich dir auch noch erschließen. Die ganze Gerechtigkeit Gottes, die ganze Heiligkeit Gottes, alles, was Gott uns so anzubieten, und sein Angebot ist so groß. Wir denken immer nur, das bisschen Sündenvergebung, Halleluja. Nein, das ist nur der Anfang, der Einstieg, das Erste, das Unterste, die Schwelle. Aber jetzt kommt die große Sache Gottes. Paulus sagt, bezeugt nun, dass die Gerechtigkeit Gottes als ein Geschenk erlangt wird, nicht verdient. Und Geschenke, du musst nur annehmen und Danke sagen bei Geschenke. Und weißt du, und wir reagieren nicht römisch, oder gesetzlich, so du mir, so ich dir. Nein, schenken ist, danke, einstecken und nach Hause gehen. Das sind Geschenke. Nicht, jetzt überlege ich, ich muss ein größeres Geschenk machen, als was die oder der gemacht hat. Wieder vergelten. Wir müssen Gott nichts vergelten. Umsonst habt ihr es empfangen. Die Rechtfertigung, so ein Thema, was die meisten wissen nicht, was das ist, aber es ist ein Akt der Liebe. Gott steht zu uns. So wie der Sünder, der Zöllner sagt, Gott sei mir Sünder gnädigt und er ging gerechtfertigt davon. Beim Paulus erlangt man Gottes Gerechtigkeit, so wie Abraham, als es noch kein Gesetz gab, allein durch Glauben. Weißt du, das Gesetz war nur ein Einschub. Nur ein Einschub. damit der Mensch seine Schuld erkennt und merkt, du, ich kann es nicht, ich schaff's nicht, bei mir geht's nicht, bei mir funktioniert nicht, ich bin zu schwach. Ich elender Mensch, Römer 7. Und Paulus war mutig, ich bewundere heute noch, verstehst, gegen den Strom zu schwimmen, mutig, das jüdische Gesetz auf die Seite zu schieben und der Offenbarung den Vorrang zu geben, sich von Gott weiterführen zu lassen, ich finde das mutig. Wer macht das heute? Seine Tradition aufzugeben, den katholischen Glauben, den protestantischen Glauben, den was weiß ich welchen Glauben auch immer, auf die Seite zu schieben und sagen, wir machen was Neues mit Gott. Ich gehe neue Wege. Wer sich Jesus übergibt und überlässt, der ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, ist eine neue Kreation. Er lebt nach einem anderen Gesetz, er lebt jetzt unter andere Vorzeichen, er lebt jetzt unter der Gnade. Paulus. Er ist kein Sklave mehr, kein Knecht mehr, er ist jetzt Sohn, er ist ein Kind Gottes. Hat ein ganz anderes Verhältnis zu Gott und das versucht Paulus zu beschreiben in all diesen seinen Briefen. Dann arbeitet er auch ganz besonders die Verwerfung Israels. Und ich kann mir vorstellen, das hat ihm wehgetan. Ich bin ein Benjamiter. Damals wusste man noch, zu welchem Stamm der Einzelne gehört und so weiter. Weißt du, es tat ihm so weh. Und was ist mit meinem Volk? Ich möchte etliche von meinem Volk, von meiner Rasse errettet sehen. Und die sind verworfen. Und das hat ihm geschmerzt. Deshalb Römer 9 bis 11, das ist ganz arg wichtig. Da musste einiges schlucken und verarbeiten. Diese Abnabelung der Gemeinde von Israel, das ist ein Akt und das ist ein Akt Gottes gewesen. Gott hat es getan und Gott hat es gefügt und zugelassen. Und dann diese heilsgeschichtliche Schau und dass jetzt die Juden aus den Nationen und wo sie überall zerstreut sind, aus jedem Volk, dass sie auch zu Jesus kommen können, dürfen, sollen. Und Gott wird sie noch besonders segnen. Das war für Paulus eine sehr große Not. Er war erschüttert und bedrängt innerlich. Dass nur so wenige Juden an das Evangelium glauben und Jesus annehmen. Er war traurig. Und Gott schenkt ihm diese Schau, welche Absichten Gott hat. Gott hat die Juden zerstreut, entwurzelt. Und wenn ein Mensch entwurzelt ist, kommt er viel schneller zum Glauben. Und solange ein Mensch noch irgendwo in der Tradition verwurzelt ist, der kann sich nicht bekehren. Der steht auf der Stelle und zittert. Aber wenn du entwurzelt bist, deshalb diese ganzen messianischen Juden, in den USA, die sind entwurzelt zum großen Teil. Die haben keinen Bezug mehr zur Synagoge und zum Judaismus. Die sind Juden, was weiß ich, aus welchem Grund auch immer. Und jetzt kann man denen Jesus bringen und die können Jesus annehmen und Jesus nachfolgen. Erst der entwurzelte Mensch kann sich verändern. Aber solange er noch verwurzelt ist, mein Vater war so und ich werde auch so sterben. Das ist Geist der Festlegung. Und Paulus hat die Tür für die Errettung der Nationen, der Völker geöffnet und aufgemacht. Und dass es keinen extra Heilsweg für den jüdischen Menschen mehr geben muss, der braucht es nicht. Der muss nur Jesus annehmen, genauso wie du, ich. Wie du und ich. Petrus hat es auch gesagt, in keinem Namen ist Heil und kein anderer Name den Menschen gegeben. Weißt du, das war bekannt, aber Paulus baut es noch besser aus. Unter vielen Nöten, Katastrophen und Schlägen und Gerichten wird auch Israel zubereitet. Also die, die doch glauben, wir sind die Besten, die Geilsten, die Schärfsten. Alles andere sind nur Hunde und Schweine. Ja, die durch die Nöte, durch die Katastrophen werden sie erkennen, in wem sie gestochen haben, den wahren Messias, Jesus Christus. In aller Liebe. Zacharia Kapitel 12, Vers 10. Sie werden sehen, denen werden die Augen aufgehen. Das ist Jesus, unser Jesus. Den haben wir gekreuzigt. Hätten wir nicht Römer 9 bis 11, weißt du, wüssten wir nicht, was mit diesen Leuten da noch passiert. Die sind verworfen, dahingegeben. Aber Gott hat einen Heilsweg gefunden, dass die nicht dahingegeben sind, dass sie nicht verloren gehen, dass sie gerettet werden können. In den Völkern. Weißt du, Gott ist ein gnädiger Gott. Die Gemeinde ist eine Neuschöpfung Gottes. Und gerade Paulus wurde das offenbart, was im Alten Testament verborgen war, was die Propheten gerätselt haben. Hier, Römer Kapitel 16, nochmals ganz schnell, 25. Der euch stärken kann gemäß meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus durch das Geheimnis, das mir offenbart worden ist, das seit ewigen Zeiten verschwiegen war, nun aber offenbart wurde und so weiter. Das ist die Gemeinde Jesu. Das bist du und das bin ich, das sind wir. aus allen Sprachen, Völker. Ich möchte den Tag sehen, wenn, weißt du, wenn Olympiade eröffnet wird oder Fußballspiel eröffnet wird, Fußballspiel nicht, aber Olympiade, da kommen immer die Nationen rein. Aus jeder Nation, da kommen die Leute von Haiti, die kommen da, was weiß ich, wo die alle herkommen, mit ihren bunten Trachten und Farben und jeder hat was Besonderes. Das wird was ganz Tolles sein, wenn die Heiligen einmarschieren. Halleluja. Das wird ein Tag des Jubels sein, aus allen Sprachen. Und das ist, was Gott sich erwählt hat. Das Geheimnis, das lüftet Paulus. Die Gemeinde hat eine ganz zentrale Stellung im Heilsplan Gottes, ist das Ausführungsorgan Gottes. Er ist das Haupt Christus und wir sind die Glieder. Gott tut alles durch den Sohn oder anders ausgedrückt und gesagt, er tut nichts ohne den Sohn. Und das ist die Gemeinde Jesu. Seine Glieder, alles geschieht mit ihnen und durch sie. Und jetzt kommt noch etwas, weißt du, Israel und Gemeinde, viele Leute haben kein richtiges Bild, die sind konfus durcheinander durch die ganzen Israel-Fanatiker und Zionisten und durch was auch immer. Sie sind so verdreht und versaut, dass sie nicht durchblickt. Paulus spricht von der Erstlingsschar. Weißt du, nicht der Erste soll das Erbe antreten, sondern der zweite Sohn. Nicht Israel, sondern der zweite Sohn, das ist die Gemeinde. So, und wir gehören zu der Erstlingsschar. Lies mal 1. Thessalonicher 4, Vers 16 bis 17 oder 2. Thessalonicher 2, Vers 1. Die Gläubigen gehören zu der Erstlingsschar, noch vor Israel. Zu der Erstlingsschar. Ja, du gehörst zu den Erstlingen. Und Paulus bekam hier den Schlüssel für die Gläubigen, wie es mit ihnen weitergeht. Ganz besonders auch von den letzten Dingen, von der Wiederkunft Jesu, dass Jesus mehrfach kommt, nicht nur einmal. Er ist zuerst mal in der Niedrigkeit gekommen, dann ist er durch das Wort und durch seinen Geist bei uns. Weißt du, Paulus versucht das Kommen Jesu von mehreren Seiten zu beleuchten. Wie ist das? Dann das dritte Kommen Jesu in der Parousie, dass er für seine Gemeinde kommt, die Erlösung zu holen, und dann, dass er noch als Weltenrichter kommt, in mehreren Formen. Und das ist von Paulus, die Wiederkunft Jesu wurde so aufgearbeitet. Stell dir mal vor, wie arm wir wären, wenn wir all diese Dinge nicht hätten, wenn der Bruder Saul von Tarsus sich nicht bekehrt hätte, wenn Gott ihn nicht so fest am Schopf genommen hätte und gesagt, jetzt, mein Bruder. Gott schreibt Heilsgeschichte. Und Paulus hatte durch den Heiligen Geist den klaren Durchblick. Da konnte das ordnen, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Das ist erstaunlich, ich bin begeistert. Ich mag Petrus, ich mag den Johannes, ich mag auch die anderen Aposteln. Das sind liebe Kerle. Aber ich bin so dankbar, dass Gott gerade diesen Mann sich erwählt hat, um Heil uns zu vermitteln. Und auch wir können das gleich haben. Verstehst du, auch Gott kann auch dich nehmen. Du musst dir nur Zeit nehmen für Gott. Dieser hochgebildete, intelligente Mann sitzt in der Wüste Damaskus, Moses genauso. Weißt du, wir können große Dinge mit Gott erleben, wenn wir uns Zeit nehmen würden für Gott. Zeit nehmen für Gott. Nicht nur, dass wir die Predigt hören, sondern die innere Stimme hören, dass wir versetzt werden an himmlische Örter. Oh, das wäre doch fantastisch. Plötzlich bist du weg. Verstehst du? Nur noch dein Körper ist hier und nach 3 Tagen kommst du zu dir. Du sagst, sowas gibt's nicht. Doch. Weißt du, wenn Menschen wirklich vom Heiligen Geist berührt wurden, dann brauchst du Tage, bis die wieder zu sich kommen. In der Geschichte gab es immer wieder solche Menschen, die in Ekstase verfallen sind. Ich denke nur an Thomas von Aquin, einen Lehrer der katholischen Kirche. Er hat das wunderbare Werk über die Dreieinigkeit geschrieben und alles fantastisch ausgelegt. Ich glaube, ein sehr gutes Werk über die Dreieinigkeit, das Beste, was es überhaupt gibt. Als er dann dem Papst es gibt und übergibt, fällt er rücklings in Ekstase. Die denken, er ist tot. Da haben sie ihn noch auf Bade gelegt und nach Stunden kam er zu sich und das erste Wort, was er sagte, alles ist Stroh. Alles, was er geschrieben hat, ist Stroh. Über die Dreieinigkeit, über Gottheit. Weißt du, du kannst über Gott gar nicht schreiben und gar nicht dichten und gar nicht singen. Verstehst du? Alles, was wir tun, ist nur Stroh. Aber weißt du, wenn schon das Stroh so gut ist, was muss dann, müssen die Körner nachher sein, die in diesem Stroh sind? Alles ist Stroh. Aber wir müssen Zeit nehmen, um Gott zu erleben, dass Gott zu einem spricht, dass Gott einen sendet. dass Gott einen Impuls gibt. Weißt du, Paulus war ein Mensch genauso wie du und ich, aus Fleisch und Blut. Schwach. Aber er hat versucht, das Evangelium zu verstehen. Verstehen. Er weiß, wir sind in einer bösen Zeit. Und auch alles Böse muss dem Guten dienen. Das ist die Predigt von gestern. Römer 8, 28. Selbst das Schlimme, selbst das Leiden. Und das muss Paulus alles durchgehen. Und dann kann er weitergeben. Du kannst nur das weitergeben, was du selbst erfahren hast. Alles andere ist Käse. Weißt du, was du woanders kopiert hast, von anderen jemand übernommen hast? Nein, was du selbst erlebt hast, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Alles, was Paulus so weitergibt, da ist er von Gott geprägt, von Gott geformt, das ist ausgereift. Er spricht, vor 14 Jahren war ich so drüben. Verstehst du, nicht sofort. Von uns einer, der ist gerade nicht noch mit einem Fuß noch nicht mal gelandet richtig, dann sagt, Halleluja, Leute, ich habe was ganz Großes erlebt, das muss ich euch bedingt und erzählen, glaubt mir. Nein, der Paulus sitzt schon 14 Jahre. Und jetzt, endlich, und das sagt er nicht einmal so. Wir müssen wissen, wann, wo die Zeit ist, um das weiterzugeben. Nicht immer, und alles ist Zeit. Und nicht alle brauchen das. Weißt du, auch die ganzen Briefe, die verschiedenen Briefe, die geschrieben sind. Jeder Brief, jede Epistel hat eine bestimmte Botschaft zu bestimmten Menschen, bestimmte Zeit. Die sind reif gewesen, andere waren nicht reif. Damit Gott weiterschreibt, muss man reif sein. Der Lehrer kommt erst, wenn der Schüler reif ist. Erst dann kannst du in die Schule gehen. Sonst wirst du wieder Klasse zurückversetzt. Und manche sitzen immer noch im Kindergarten. In dieser Zeit, weißt du, Jesus will uns erleuchten, so wie er Paulus erleuchten konnte. Weißt du, was Gott bei einem konnte, das kann er bei anderen auch, bei 100.000 anderen auch. Du musst nur Offenbarungen zulassen. Du musst für Offenbarungen offen sein. Du musst darum bitten, Herr, öffne mir die Augen. Das muss dein Anliegen sein, damit du auch sagen kannst, ich habe es vom Herrn empfangen und nicht von den Menschen. Du musst alles, was wir tun, vom Herrn empfangen. Ob es jetzt Abendmahl ist, ob es jetzt der Zehnte ist, ob jetzt die Taufe ist, ob jetzt Mitarbeit in der Gemeinde ist, welche Mitarbeit auch immer ist, das muss der Herr dir zeigen. Wenn ich dir sage, Schwester, Bruder, sowieso, da könnte sowas machen, das ist Unsinn. Das ist Fleisch. Der Heilige Geist, da muss er dir sagen und mir sagen, dass du das tun kannst. Das ist die Übereinstimmung mit dem Heiligen Geist. Weißt du, du solltest von fremden Leuten nichts annehmen. Und es ist interessant, weißt du, wer dich beeinflusst. Ich habe es vom Herrn empfangen. Und es ist ein großer Unterschied, von wem du was hast. Wer hat dir das unterjubelt? Dir diese Flausen im Kopf gesetzt, dies und jenes zu machen. Warst du selbst, von dir selbst, ist vom Fleisch. Waren es andere Menschen, ist vom Fleisch. War es vom Teufel, das ist noch schlimmer. Oder war es von Gott? Ich habe meinen Kindern gesagt, und ich halte auch für mich persönlich so, unseren Kindern gesagt, von fremden Leuten nehmen wir nichts. Wir nehmen nichts von fremden Leuten. Ich nehme grundsätzlich von fremden Leuten, die ich nicht kenne, die nicht meine Geschwister sind, nehme ich nichts. Schmeiße alles weg, grundsätzlich. Die können vergiftet sein. Ich werde nie vergessen, ein Jesuitenpater, der auf mich angesetzt war, da bringt er mir Konserven. Und ich habe gespürt, diese Konserven werde ich nicht essen. Den Mann kenne ich nicht richtig und so weiter. Und Gott hat mir gesagt, das ist nicht weggeschmissen. Dann fragt er nach Wochen, wie haben die Konserven, ich weiß gar nicht, was da drin war, geschmeckt. Ich habe gesagt, die weggeschmissen. Ich nehme nichts von fremden Leuten. Dann sagt er, fing an zu schimpfen. Und es kam raus, die waren vergiftet. Er wollte mich umbringen. Verstehst? Und seitdem nehme ich von fremden Leuten grundsätzlich nichts. In aller Liebe. So, auch geistig. Weißt du, das muss Gott mir zeigen. Gott muss einem sagen. Gott will uns beschenken. Und zuerst mal geistig und dann materiell. So, versuch vom Herrn zu empfangen. Und ich wünsche, dass du alles, was wir hier in der Gemeinde machen, vom Herrn hast und nicht von mir. Halleluja. Und dann habe ich Freude an der Gemeinde. Sonst ist mir die Gemeinde, dann lasst uns, Geschwister, lasst uns das und lasst uns das und lasst uns jenes tun. Nein, der Herr sagt. Und dann muss ich sagen, pst, langsam. Weißt du, auch das, wenn der Geist Gottes wirkt und wenn der Geist Gottes treibt, auch da muss man Kontrolle ansetzen. Da muss man korrigieren und sagen, jetzt nicht. Lass zwei oder drei weissagen und die anderen lass zuhören und richten. Das ist, wie Paulus das Gemeindeleben beschreibt. Ich könnte noch so viel sagen, wie Gott das Reich Gottes gebaut hat, wie das Gemeindeleben beschreibt, der Dienst der Frau. Weißt du, manche Leute kommen und sagen, Paulus hat verboten, dass Frauen predigen. Nein, Paulus hat nirgendwo verboten, dass Frauen nicht predigen oder predigen sollen. Paulus hat empfohlen und Paulus sagt sogar, dass er einige Schwestern hatte, die ihm sehr gedient haben, der Dienst der Frau. Paulus hat nur gesagt, die Frau soll nicht in der Gemeinde schnattern, wie die Gans. Ja, das ist es, was Paulus gesagt hat. Sie soll nicht schnattern. Wenn sie was wissen will, soll sie ihren Mann zu Hause fragen. Und ich sage euch das Problem. Ihr wisst dieses Problem nicht, Ost- und Westkirche. Weißt du, wir sitzen alle durcheinander. Da saßen Frauen und dort saßen Männer. Und Paulus, wenn er gepredigt hat, dann hat, Karl, was hat er gesagt? Verstehst du? Und so, und gab es eine Diskussion hin und her, Mann und Frau. Dann sagt er, die sollen zu Hause fragen, die sollen den Gottesdienst nicht stören. Aber hat nirgendwo verboten. Weißt du, das allgemeine Priestertum, auch bei Paulus, kommt die Frau auch durch zum Tragen. Deshalb hütet euch vor falschen Lehrern, die sagen, ja, Paulus hat verboten, dass die Frau spricht. Nein, die Frau soll unter der Autorität eines Mannes sprechen. Das ist wieder ganz was anderes. Das sind so viele Sachen, da können wir Tag und Nacht noch diskutieren und sprechen. Aber wir sollen... Ich bin Gott so dankbar. Vater im Himmel, ich danke dir, dass Bruder Paulus sich bekehrt hat und dass uns das Evangelium auf seine Art und Weise, in seiner Tiefe weitergegeben hat. Ich danke Gott dafür. Lass uns aufstehen und lass uns Gott Danke sagen. Danke, Herr, dass du nicht stehen bleibst, nicht irgendwo stehen geblieben bist, bis heute. Du hast nicht Feierabend. Wenn wir schlafen, dann arbeitest du. Wenn wir genau das Gegenteil erleben, dann bist du ganz massiv am Werke. Herr, ich danke dir, die Sache ist dein, Herr Jesus Christus, die Sache, an der wir stehen. Und deshalb, wir gehen nicht schlafen, wir arbeiten weiter, wir vertrauen weiter, wir dienen weiter, wir lieben weiter, wir hoffen weiter, wir glauben weiter. Wir wissen, du hast noch viel uns zu geben. Das Land ist noch so viel einzunehmen. Herr, da liegt noch so viel Brachland um uns herum. Schenk uns Augen, dass wir sehen und aufsehen und anfangen zu arbeiten. Tag und Nacht, dass wir jede Stunde nützen, um einfach im Glauben vorwärts zu kommen, weiterzukommen, denn die Zeit ist kurz. Du wirst bald kommen in den Wolken des Himmels. Und die, die bereit sind, die werden mitgehen. Danke, Herr, dass du uns aufwächst. Halleluja. Amen.